Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ich begrüße auch alle am Livestream ganz herzlich. Es ist Palmsonntag. Heute fängt die Karwoche an. Heilige Woche, sagen die einen. Die Woche führt uns durch die Tage, wo wir am Leiden und am Sterben von Jesus gedenken, bis hin zum Fest der Auferstehung, Ostern. Die Woche ist eigentlich eine sehr dramatische Woche von Luther auf und ab. Es fängt an mit dem triumphalen Einzug von Jesus von Nazareth auf Jerusalem hinein. Es hat einen Tiefpunkt mit Karfreitag, der Gefangennahme, der Hinrichtung, bis hin zu Ostern, dem Tag der Auferstehung. Heute aber zuerst mal einfach Palmsonntag. Claudia Hoffmann wird uns durch den Lobteil begleiten. Am Flügel ist der Matthias Mahler und am Mikrofon wird uns dann Johanna Mahler begleiten. Wir singen zusammen das erste Lied. Das Palmsonntagslied. Nein, das singen wir nachher. Wir singen zusammen meine Hoffnung und meine Freude. Es wird projiziert.
Dieses Wort von der Andrea Schwarz. Wer sich auf den Weg zur Lebendigkeit macht, der kann nicht nur die Höhen erleben, sondern der bekommt auch die Tiefen mit. Leben und Lebendigkeit ist nicht einfach glücklich und schön. Dazu gehören auch die Tränen und der Schmerz und manchmal das heulende Elend. Der Sieg des Lebens nimmt den Tod nicht weg. Jeder, der sich auf den Weg macht, der aufbricht und loslässt, der kehrt das Unterste zu Oberst, so wie der Bauer, der mit seinem Pflug den Boden aufbricht. Der verändert die Reihenfolge, setzt Prioritäten neu. Die geht in die Tiefe und lässt sich von der Tiefe wiederum nicht erschrecken. Der lässt sich in seinem Innersten berühren und berührt. Die kann sich in das Dunkel hineinbegeben, weil sie auf das Licht vertraut. Der kann sich dem Tod stellen, weil er an das Leben glaubt. Die kommt an Grenzen und überschreitet sie. Und genau das ist Ostern, Tod und Auferstehung, Grenzen und Grenzüberschreitung. Wenn wir uns in diesen Tagen auf Ostern vorbereiten, dann könnte genau das gefragt sein. So zu leben, dass ich mich lebendig spüre, mit allen Höhen und Tiefen. Dass ich mich auf den Weg mache und mich aufbrechen lasse. Dass sich in mir das Unterste zu Oberst kehrt und dass ich vor der Tiefe nicht erschrecke. Wir singen das Lied Above All. Du Gott stehst über allem. Danke Johanna, dass du uns begleitest bei diesem neuen Fokuslied, das nicht ganz so einfach ist, wenn wir keine Bandbegleitung haben.
Thank you.
Wir beten und wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Ja Gott, wie wir gerade gesungen haben, bist du schon da gewesen, bevor die Welt angefangen hat. Stehst du über all unserer Weisheit und über allen menschlichen Wegen und auch über allen Mächten dieser Welt. Das ist einerseits tröstlich und andererseits angesichts von all diesen Bedrohungen auch immer wieder schwer zum Glauben. Wir bitten dich heute mit uns zu sein und da in diesem Gottesdienst und bei den Menschen zuhause vor dem Bildschirm und ganz besonders auch bei denen, die heute nicht dabei sein können. Wir alle bitten dich um Mut, um vor dem Schweren nicht davon zu laufen und uns abzulenken mit diesen Hunderten von Möglichkeiten. Und wir bitten dich um Kraft, festzuheben an der Verheißung, dass am Schluss das Leben siegt. Amen. Wir singen als nächstes "Kommt in sein Tor". Ich lese aus dem Psalm 118, Verse 19 bis 29. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie einziehen, um den Herrn zu preisen. Dies ist das Tor zum Herrn. Die Gerechten ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Durch den Herrn ist alles geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jauchzen und uns an ihm freuen. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass gelingen! Gesegnet sei, wer kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, er gab uns Licht. Schmückt das Fest mit Zweigen bis zu den Hörnern des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preist den Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade. Wir singen Hosianna. Ich komme noch zur Lesung vom Predigttext aus Matthäus 21, Verse 1 bis 11. Die sind überschrieben mit der Einzug in Jerusalem. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet. Einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Wir singen noch vor der Predigt: Heilig, heilig, heilig.
am Sonntag, der Einzug von Jesus aus Nazareth nach Jerusalem. Für uns moderne westliche Menschen hat dieser Tag schon etwas Verstörendes an sich. Wenn ich so im Gespräch bin mit Menschen aus der heutigen Zeit, dann würden die meisten sagen, oder haben die meisten eine gute Meinung von Jesus aus Nazareth. Viele sagen, ja, der hat gute Gedanken gebracht oder er hat Nächstenliebe gepredigt. Ich finde wenige Menschen, die etwas hätten gegen Jesus aus Nazareth. Einige sagen, ja, er hat es vielleicht gut gemeint, ist leider gescheitert. Aber wenige finden diesen Jesus eigentlich anstößig. Man könnte aber sagen, das Geschehen ist, an Palmsonntag hat etwas Anstößiges an sich. Denn wenn man genau hinliest und schaut, sieht man, es waren nicht die Jünger, die diesen Tag geplant haben, es war auch nicht unbedingt die Menschenmasse, die das Spektakel inszeniert hat, sondern Jesus selber hat den Auftrag gegeben, man solle den Esel oder das Eselsfüllen holen und er hat sich willkommen heißen lassen, er hat sich feiern lassen. Und nicht einfach als irgendwer, sondern er hat sich als König feiern lassen. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Dieser Esel war kein Zufall, dass Jesus gesagt hat, man solle ihn holen. Er hat ihn bewusst gewählt nach dieser Stelle aus Sacharja. Dein König kommt zu dir. Hieß das. Und die Menschenmasse hat gerufen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Das war auch ziemlich eindeutig, was da gemeint war. Jesus aus Nazareth hat sich als rechtmäßigen Messias, als Gesandten Gottes, als König von Gottes Gnaden gesehen und für das willkommen heißen lassen. Und ja, er hatte diesen Anspruch. Und wenn man an verschiedenen Stellen im Neuen Testament schaut, sieht man, das war ja nicht nur beim Einzug nach Jerusalem so, sondern auch im Gespräch mit Pontius Pilatus sagt er von sich, ich bin ein König. Oder Jesus hat sich beispielsweise selber als Menschensohn bezeichnet. Und das ist auch nicht einfach so ein Ausdruck, sondern das geht ganz klar auf Daniel zurück. Eine Stelle in Daniel sagt, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Jesus nennt sich aufgrund dieser Danielstelle Menschensohn und hat damit den Anspruch, der von Gott eingesetzte König zu sein, ja, über die ganze Welt sogar. Ich denke, für die Menschen von damals war das nicht ganz so befremdlich. Sie lebten in einer politisch und auch religiös stark aufgeheizten, aufgeladenen Zeit. Die jüdische Bevölkerung, die sehnte sich nach Freiheit. Sie wussten, was Freiheit war. Sie hatten 100 Jahre vorher noch, waren sie noch unabhängig unter den Makkabäern. Aber nun waren sie wieder von den Römern besetzt und sie wurden auch finanziell ausgepresst und politisch mit harter Hand klein gehalten. Und in dieser politischen Unterdrückungssituation kam natürlich die Sehnsucht auf, in verschiedensten Gruppierungen endlich wieder frei zu sein. Die Sehnsucht nach Befreiung. Und eben auch diese Sehnsucht nach einer starken Hand, nach einem König von Gottes Gnaden, der sie befreien würde. Und man erwartete eben einen Gesalbten, wie es dazumals David war. Und gesalbt, das wäre dann eben der Messias, der Christus, das heißt der Gesalbte. Und es war nicht nur Jesus aus Nazareth, der so auftrat, sondern es waren verschiedenste Männer, die auftraten, die Leute um sich scharten und oftmals auch den gewaltsamen Aufstand gegen Rom probten. Und wenn jetzt Jesus nun von sich selber als Menschensohn spricht oder sich als Sohn Davids bezeichnet oder ebenso triumphal willkommen heißen lässt wie mit diesem Hosanna-Ruf beim Einzug nach Jerusalem, dann nahm Jesus Christus genau diese Erwartungen auf, eben dass er Jesus Christus, der Messias sei, dass er der von Gott gesandte König sei, der den Menschen Freiheit bringt. denke, für die Menschen von damals war das sicher nicht so befremdlich. Es, für sie oder für die einen war es vielleicht anstößig, dass Jesus diesen Titel auf sich nahm, aber die Idee eines Messias, eines Gesandten, eines Königs von Gottes Gnaden, darüber diskutierte man, darüber fantasierte man, wie das wohl werde. Das waren Begriffe, die man kannte, die Jesus da aufnahm. Aber für uns Menschen heute im 21. Jahrhundert, wir leben in Demokratien, wir werden zur Selbstständigkeit und zur Mündigkeit erzogen, sind solche Begriffe eigentlich eher fremd. Wir kennen sie nicht wirklich in unserer Lebensrealität. Und doch, als Christinnen und Christen, setzen wir unser Vertrauen auf Jesus und nennen ihn Christus. Und da müssen wir uns fragen, wie gehen wir mit diesem Königsanspruch von Jesus um, der offenbar besteht, gerade auch an Palmsonntag betont wird. Wie gehen wir mit diesem Herrschaftsanspruch um? Was macht das mit uns? Vielleicht noch ein Gedanke so zu Königstum und Herrschaftsanspruch. Wir denken heute halt in Nationalstaaten, wir kennen die Gewaltentrennung, also ein Land hat ein bestimmtes Gebiet und innerhalb dieses Gebietes gelten bestimmte Regeln und ein Parlament erlässt diese Regeln, es wird gewählt und eine davon unabhängige Exekutive führt das aus und dann haben wir noch eine unabhängige Justiz, hoffentlich, die für Gerechtigkeit sorgt. Aber so etwas gab es in der Antike eigentlich viel weniger, da gab es vor allem den König und sein Königreich und es war wie ein Mensch, der Herrschaftsanspruch hatte über die anderen Menschen und dieser eine Mensch, dieser König oder Kaiser, er erließ die Gesetze und war gleichzeitig auch noch für die Einhaltung zuständig und war gleichzeitig auch noch Richter. Und die Menschen waren wie der Treue gegenüber diesem König verpflichtet. Natürlich gab es Gebiete und es ging auch um Gebiete, aber es ging vor allem auch darum, dass Menschen in Beziehung zu diesem König standen. Also es war weniger territorial, sondern mehr auch relational. Menschen standen unter einem König sozusagen. Und selbst im Römischen Reich, das ja sehr durchorganisiert war, ging es auch immer um diese Treue gegenüber dem Kaiser. Weswegen dann auch die Christen eine Bedrohung waren für dieses Kaiserreich anscheinend, weil sie den göttlichen Herrschaftsanspruch des Kaisers nicht mittrugen, sondern mit dem Glauben an Christus eigentlich sagten, ein anderer ist wahrer Sohn von Gott und nicht der Kaiser. Ja, wie sollen wir nun umgehen mit diesem doch recht klaren Anspruch? Wir, die wir in Demokratien leben, die gewohnt sind oder erzogen worden sind, selber zu denken, Verantwortung für unsere Leben zu übernehmen, auf Freiheit getrimmt sind, dass wir auch selber für unsere Leben entscheiden können. Wie gehen wir da um mit diesem Glauben an Jesus Christus und diesem Anspruch, der scheinbar aus einer ganz anderen Zeit kommt? Ich würde sagen, es könnte sich sogar um die Grundproblematik handeln, die Gott mit Menschen haben. Wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, merke ich immer wieder, da ist so diese Befürchtung, wenn ich an Gott glaube, dann verliere ich meine Freiheit. Also wenn ich mich ganz auf Gott einlasse, dann schränkt Gott mich ein oder ich könnte etwas verpassen oder ich bin nicht mehr frei. Und ich glaube sogar schon die Diskussion im Garten Eden ging darum, ja, schaut diese schöne Frucht an diesem Baum, möchte Gott euch etwa einschränken? Möchte Gott nicht, dass euch wirklich gut geht oder möchte Gott nicht wirklich, dass ihr seid, wie er ist? Möchte Gott wirklich, dass ihr nicht wirklich frei seid? Also diese Grundfrage eigentlich beschäftigt uns schon seit Garten Eden und steht wahrscheinlich auch in diesem Herrschaftsanspruch von Christus, das macht etwas mit uns. Deshalb möchte ich einfach folgende Beobachtungen teilen, die vielleicht unterstützen könnten. Dieser triumphale Einzug nach Jerusalem, der ja durchaus den Anspruch an den Königstitel zeigt, ist eigentlich aber auch ein Schauspiel. Er hat fast etwas Komödiantisches an sich, weil der Esel, der war ja nur ausgeliehen und es war ja sogar noch ein kleines Eselchen, also nicht so ein hohes Ross. Und eigentlich ging Jesus bis vor kurzem noch selber zu Fuß. Also er ist nicht bis dorthin geritten, sondern er ging zu Fuß und erst die letzten paar hundert Meter nahm er dann den Esel. Und dieses Eselchen hatte auch keinen schönen goldenen Sattel, sondern eigentlich die Jünger haben einfach ihre Mäntel darauf gelegt. Und es waren nicht die Oberen und die Machtelite und die Schönen und Reichen aus der Stadt, die herauskamen, um ihn zu empfangen, sondern es waren Kinder und es war die einfache Bevölkerung, die da sang. Vielleicht wird sogar der Machtanspruch anderer Könige, die sich ja so mit triumphalen Einzügen in die Städte feiern ließen, wird vielleicht sogar etwas ins Lächerliche gezogen. Weil Christus hat zwar den Anspruch, König der Welt zu sein, und dennoch verzichtet er eigentlich auf Prunk und auf Status. Und wenn wir dann weiter in der Karwoche gehen würden, würden wir auch sehen, worauf der Machtanspruch von Jesus zielt. Wenn man dann im Garten Gethsemane schaut oder auch am Kreuz, da zeigt sich totale Machtlosigkeit. Christus verzichtet auf Machtausübung. Und es war ja nicht nur am Palmsonntag theatralisch, sondern auch bei der Verurteilung und bei der Kreuzigung wird Jesus als König dargestellt. Man hat ihm einen Purpurmantel angezogen und eine Dornenkrone. Also das Schauspiel geht weiter. Und man sieht, der göttliche Herrschaftsanspruch zeigt sich jetzt in diesem Eselchen und eben dann am Kreuz. Es begegnet uns eine Art Königreich, das wir nicht verstehen, das wir so nicht kennen. Dazu haben wir wie keine Erfahrung, dass der Messias auf Machtlosigkeit setzt. Dass Gott, Inhaber des Universums, auf die Macht verzichtet und auf Gewaltlosigkeit setzt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, mir passt beides nicht. Erstens, ja, jemand hat Anspruch an mich. Nein, ich möchte lieber frei und unabhängig sein. Also mit dem Königstum von Christus habe ich so meine Mühe. Aber dann das andere, der totale Machtverzicht von Gott, auch da habe ich meine Mühe damit. Ich denke, ja, Gott greift doch ein, schaff Frieden, wehre dem Bösen, sei König, nimm deine Macht in die Hand. Also wie beides passt mir irgendwie nicht. Es gibt doch noch weitere Beobachtungen, die man im Neuen Testament machen kann, die einem unterstützen könnten. Beispielsweise, wenn man schaut, so die Linien in der Bibel, dann ist eine Linie, dass sich Gott eigentlich immer auch wieder zurücknimmt. Schon in der Schöpfung, er schafft Lebensraum uns Menschen und nimmt sich dann zurück, dass wir Menschen uns entfalten können. Er gibt uns gar den ganzen Planeten in unsere Obhut, dass wir den Planeten gestalten können. Oder die Exodus-Geschichte, die Menschen sind in der Enge, in der Bedrängung, in der Sklaverei, an einem Ort, wo ihre Würde mit Füßen getreten wird. Und Gott führt sie heraus mit dem Ziel, dass sie frei sind, dass sie selbstbestimmt sind, dass sie ihr Leben in Freiheit und Würde leben können. Und auch die Antrittsrede von Jesus in Nazareth, dort zitiert er eine Jesaja-Stelle, die heißt: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten. Dies ist also das Programm des von Gott gesalbten und geschickten Königs, dass es darum geht, dass die Menschen ihre Würde zurückbekommen, dass Menschen frei werden und wieder aufgerichtet werden. Und ich denke, auch in den Paulusbriefen kommt uns immer wieder entgegen, dass es schlussendlich auf dem Weg des Glaubens auch darum geht, dass wir in eine Mündigkeit kommen, dass wir unsere Leben verantwortlich und selbstbestimmt anpacken sollen und dürfen. Und darum kann man das wie etwas relativieren oder sagen, in allem Königsanspruch von Christus geht es doch immer darum, dass Menschen ihre Würde und ihre Freiheit bekommen, dass sich Menschen entfalten können, dass sie ihr Leben leben können ohne Bedrängnis und Unterdrückung. Und davon zeugt wohl auch dieser Einzug nach Jerusalem. Dieser von Gott geschickte König kommt eben ohne Waffen, er kommt ohne hohes Ross, nicht einmal mit einem eigenen Esel oder Sattel. Er ist nicht gekommen, um Menschen zu unterdrücken, sondern frei zu machen. Er ist nicht gekommen, um Jerusalem einzunehmen, sondern darin sein eigenes Leben zu geben für alle. Christus offenbart also eine Herrschaft, die uns fremd ist, in der es nicht darum geht, zu regieren, sondern in der es um uns Menschen geht. Und ich glaube, dieser Königstitel macht auch erst richtig Sinn, wenn wir sehen, es geht um eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Es geht also um eine Art Königreich, wo wir als seine Schwestern und Brüder mitregieren sollen, dass wir selber auch unsere Leben mitgestalten sollen, frei und mündig und auf Augenhöhe zu diesem Christus sein dürfen. Und es geht um eine Art Königreich, wo wir in Beziehung zu Christus sein dürfen, ein Angebot der Geborgenheit, ein Angebot in Beziehung zu sein zum Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wie ein Angebot, dass wir nicht einfach verloren alleine auf einem kleinen Staubkorn durchs Universum rasen, sondern dass wir geborgen sind in Gott auf dieser Welt. Und es geht um ein Angebot der Beziehung zu Christus, die eben auch Halt, Sicherheit und einen Rahmen geben kann. Und so glaube ich auch, dieser Herrschaftsanspruch von Jesus Christus an uns macht nur Sinn im Rahmen dieser Beziehung, dieser freundschaftlichen Beziehung, dass man von Christus erkannt ist, dass man keine Geheimnisse vor Christus haben muss und sich dem liebenden Anblick von Gott ganz aussetzen dürfen kann. Also, dass wir tiefe Verbundenheit auch haben können mit Gott, und das ist doch etwas sehr Schönes zu sehen, man ist erkannt von Gott. Schlussendlich glaube ich, es geht Gott gar nicht um Herrschaft oder um darum, Untertanen zu haben, sondern darum, dass die Menschen frei und in Würde leben können, verbunden sein können mit der liebenden Kraft Gottes und auf Augenhöhe mit Christus sein können. Palmsonntag, das ist also der Tag, als sich Christus als König feiern ließ. Karfreitag steht noch vor uns. Der Tag, an dem Christus zeigte, was Herrschaft für ihn bedeutete, nämlich in Purpurmantel und Dornenkrone. Und ich habe jetzt nun ein paar Gedanken rund um diesen Königsanspruch mit euch geteilt. Vielleicht unterstützt der eine oder andere in dem Versuch, unsere Lebenswelt zusammenzubringen mit diesem Palmsonntag und diesem Königsanspruch. Abschließen möchte ich mit Johannes 6,15. Als Jesus nun erkannte, dass sie kommen und ihn in ihre Gewalt bringen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Amen. Thank you. Wir beten. In der Stille bringe ich all das vor Gott, was mein Herz gerade bewegt, weil es mich dankbar macht, weil es mich beschwert, weil es mich hilflos lässt. Wir sind im Moment still. Wir hören deine Geschichte, Herr, und folgen dir auf deinem Weg. Wir gehen hinauf zur Stadt. Wir warten im Garten. Führ uns in diese heilige Woche. Wir leben im Angesicht des Todes. Wir hoffen auf die Auferstehung. Führ uns zum Leben. Amen. Wir singen zusammen das Lied «Christus, dein Licht». Das ist ein Dessel-Lied und die, die möchten, können es auch französisch mitsingen. Es ist Gesangsbuch Lied 200. Es wird auch projiziert. Wir kommen zu den Mitteilungen vom heutigen Tag. Heute darf der Urs Kreminger Geburtstag feiern. Herzliche Gratulation und Gottes Segen am kommenden Lebensjahr. Am Mittwoch, am 5.4. ist am 4.12 Uhr Mittagstisch und am Abend um 7.30 Uhr am Ufer der Stille. Am Donnerstag ist am 2 am Nachmittag Stamm und am Karfreitag am 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Livestream und Kinderhort. Am Freitag am Abend am 7 Uhr ist EMK Young. Dann am nächsten Sonntag, am Ostersonntag, ist am 6.30 Uhr ein Osterfrühfeier mit der Monika Zoliker und am 8.30 Uhr ein Osterbrunch und am 10 Uhr Osterfamiliengottesdienst mit Livestream. Und für den Ostersmorgen hat es draussen dran noch Listen, wo man sich eintragen kann und einschreiben, was man da dazu mitnimmt und dazu beiträgt. Dann, das ökumenische Friedensgebet hat wieder gestartet. Das Gebet auch für Frieden in der Ukraine. Es ist jeden Freitag in der Stadtkirche um 5.30 Uhr am Abend. Eine Viertelstunde singen, beten, still sein für den Frieden in der Welt. Und dann noch Vorrat zeigen. Vom 22.04. bis zum 7.05. sind Schulferien. Und in der ersten Woche, vom 23.04. bis 30.04. ist der AWI Gierschwiller und ich auch, sind wir in der Ferien. Und Durata Gelia hat vom 30.04. bis zum 6.05. dann Ferien. Ich lade ein, zum Schluss sagen, aufzustehen, für die, die mögen. Und anschließend singen wir dann ein Segenslied. Geht mit der Einsicht, dass sich Gott durch die Menschwerdung seines Sohnes ganz auf unsere Seite gestellt hat. Geht mit der Absicht, so zu leben wie Jesus Christus, der ohne Einschränkung der Mensch für andere war und ist. Geht mit der Aussicht, dass Gott auf diesen Weg mit uns geht, weil er durch uns und mit uns die Menschen erreichen will. Dazu segne uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir singen zusammen das Lied 551, Segenslied, singend von Christus der Welt.